Willkommen zu unseren True Cybercrime Stories mit spannenden Geschichten, echten Fällen und wissenswerten Hintergrundinfos. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und gemeinsam mit Jannik Heimann sprechen wir über die Themen, Trends und Fälle vergangener und gegenwärtiger Cyberkriminalität. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Lieber Jannik, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Fall True Cybercrime Stories. Und wir haben es ja versprochen, heute wollen wir wieder einen richtigen Fall aufarbeiten. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Jan. Hallo, freut mich auch.
Was wollen wir heute machen? Wir haben uns so ein bisschen Zeit gelassen bei der Auswahl und wir haben jetzt ganz bewusst mal etwas ausgekramt, was einerseits, also ich glaube, auskramen ist gar nicht so der richtige Begriff, denn es ist ganz aktuell, was nämlich einerseits tatsächlich ganz aktuell ist und andererseits auch insoweit ganz aktuell interessant sein dürfte, weil es so ein bisschen die Schatten vorauswirft auf das, was ab dem 1.9. in der Schweiz nämlich tatsächlich Wirklichkeit werden wird. Das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz tritt ja dann direkt dort in Kraft, ohne Übergangsvorschrift. Und was ist das Besondere und was hat das mit dem zu tun, worüber wir heute reden wollen? Dann werden sich auch so ein kleines bisschen natürlich die Fragen rund um Meldepflichten, um technisch-organisatorische Pflichtmaßnahmen, um alles, was so ein kleines bisschen in so einer Ransomware, jetzt nehme ich es mal vorweg, Konstellation eine Rolle spielen kann, angleichen, bisschen zumindest vergleichbar machen mit dem, was Deutschland und in der EU schon eine ganze Weile begleitet. Und deswegen haben wir uns auf einen Fall konzentriert in unserer heutigen Diskussion, nämlich den Fall rund um die Firma Xplain in der Schweiz. Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden durch die Hackergruppe Play und einiges an Daten ist abhanden gekommen und nicht nur einiges an Daten, sondern tatsächlich relativ sensible Daten, nämlich Daten, die durchaus auch in den polizeilichen Ermittlungen dem Bundesamt für Polizei zuzuordnen sind, aber auch weitere Bundesbehörden aus Schweizer Sicht sind dort betroffen, weil letzten Endes die eben mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet haben im Rahmen der Software und sonstigen Dienstleistungen. Und da geht es insbesondere auch um Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz. Daten, die aus diesen Tätigkeiten herrühren, sind nun im Rahmen dieses Ransomware-Angriffs tatsächlich gestohlen worden und tauchen nun im Darknet auf. Es wird tatsächlich vermutet, dass die Täter noch im Besitz von mehreren hundert Gigabyte an weiteren bisher noch nicht veröffentlichten Daten sind und auch das ist mittlerweile öffentlich bekannt, finden doch umfangreiche Ermittlungen und auch umfangreiche Untersuchungen des EDÖB, des Eidgenössischen Daten- und Öffentlichkeitsbeauftragten, also der Schweizer Datenschutzaufsichtsbehörde statt. Und in diesem Kontext wollen wir uns heute bewegen. Also die Frage letzten Endes vielleicht mal so ein kleines bisschen zurück und dann spiele ich den Ball auch zu dir. Was sind so die Querverbindungen zu dem, was uns bisher in der einen oder anderen Konstellation, Fallkonstellation über den Weg gelaufen ist? Ransomware, also vielleicht der Themenkomplex, der im Moment wirklich immer noch und zukünftig wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile uns alle beschäftigt. Vielleicht nehmen wir das zum Anlass, an der Stelle noch mal ein kleines bisschen Klarheit in diese Begrifflichkeit überhaupt reinzubringen. Und ich denke, das ist genau dein Job.
Ja, danke, Jan. Vielen Dank für die Einführung. Genau, wie in früheren Podcast-Folgen schon erklärt, Ransomware sind die klassischen Erpressungstrojaner, auch im Volksmund genannt, im deutschen Volksmund, im deutschsprachigen Volksmund, um Schweizer und Österreicher nicht auszuklammern. Ransomware funktioniert so, dass sie über bekannte oder auch noch unbekannte Sicherheitslücken in Systeme eingeschleust wird, wie alles, was man so an Schadsoftware kennt. Und im Gegensatz zu anderer Schadsoftware, die möglicherweise in Anführungszeichen nur ausspioniert, oder vielleicht wirklich auf ausschließliche Zerstörung ausgerichtet ist, verschlüsselt Ransomware die Daten der Systeme. Hier sind dann natürlich in der Regel die deutlich angreifbaren Systeme und auch die Systeme, die den größeren Schaden mit sich bringen, die Server. Das heißt, klassischerweise sieht das Ganze so aus, Jemand klickt möglicherweise unvorsichtig auf einen Link. Über den Link lädt er sich vielleicht ein Microsoft Excel Makro runter, was eine Sicherheitslücke dann ausnutzt in einem ungepatchten Excel zum Beispiel. Dort wird dann diese Ransomware nachgeladen und über Sicherheitslücken im beispielsweise Windows-Betriebssystem infiziert die Ransomware von dem Rechner ausgehend dann als primär Target die Server. Das heißt, hier werden dann File-Server, Datenbank-Server, ERP-Systeme, was alles so bekanntermaßen auf Basis der IT-Infrastruktur läuft, verschlüsselt. Und auf dieser Basis wird dann ein Erpressungsversuch gestartet. Das kennt man dann vielleicht aus den Medien, vielleicht sogar aus eigener leidvoller Erfahrung mit diesem Screen. Überweisen Sie so und so viel Bitcoin an dies und jenes Wallet und dann werden Ihre Daten wieder entschlüsselt. So, das gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen und da sind die Täter sowohl technisch als auch organisatorisch in den letzten Jahren deutlich professioneller geworden, bis zu dem Grad, dass man heutzutage eine Art Kundendienst hat, der einem dann dabei hilft, als Laie diese Bitcoins auch zu beschaffen, weil die Täter natürlich auch wissen, dass nicht jeder mittelständische Unternehmer weiß, wie er sich Bitcoins beschafft. Und auch die Verschlüsselungstechnologie wurde dort deutlich professionalisiert, so dass wir jetzt auch von einer echten Verschlüsselung sprechen. Seit einigen Jahren, während in den frühen Anfängen irgendwo so 2013, 14, als ich zumindest zum ersten Mal mit sowas konfrontiert war, da war es tatsächlich anfangs so, dass einfach nur die Dateiendungen umbenannt waren. Das heißt, aus einer Exe-Datei wurde dann vielleicht eine .xyz-Datei, sodass das Windows-Betriebssystem die Datei nicht direkt interpretieren konnte und der Benutzer das Gefühl hatte, dass seine Daten weg waren.
Die halt einfach versteckt waren, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Weise.
Genau, richtig. Ja. Das ist bei der Ransomware das Primärrisiko, natürlich, dass die Daten verschlüsselt werden. Ich werde damit erpresst, dass ich meine Daten nur zurückbekomme, wenn ich bereit bin, das Lösegeld zu zahlen. Primärrisiko ist vielleicht sogar falsch ausgedrückt. Das ist mal so das offensichtlichste Risiko. Das tatsächliche Primärrisiko, was dann aber vielleicht erst in zweiter Reihe ist, ist natürlich das, dass die Daten auch kopiert werden auf die Server der Täter. Also dass ich verliere nicht nur den Zugriff auf meine Daten, sondern meine IT ist natürlich auch kompromittiert. Das heißt, die Täter können sich frei im System bewegen. Und es werden Kopien von den Daten angefertigt. Und das ist auch ein Risiko. Und das ist ja genau dein Thema. Also was passiert dann mit den Daten? Und das ist natürlich auch ein großes Risiko, was ich mit den konventionellen Wegen gegen Ransomware, über die wir auch schon vielfach gesprochen haben, also Stichwort Backup, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sagen kann, nun, meine Daten sind jetzt für mich nicht mehr zugänglich. Ich habe aber eine Kopie. Das ist die eine Frage. Aber die zweite Frage stellt sich natürlich, wer hat denn im Verlauf der Verschlüsselung beziehungsweise im Verlauf der Kompromittierung noch eine Kopie von meinen Daten erstellt?
Ja, das liegt natürlich auch auf der Hand, dass letzten Endes, wenn jemand Zugriff auf irgendwelche Daten hat, dass er sie entweder versteckt oder wirklich unbrauchbar macht im Sinne von unzugänglich macht im Sinne von verschlüsselt. Aber es liegt natürlich auch auf der Hand, dass er sich eine Kopie fertigt, um dann, so wie jetzt ja hier auch geschehen, die möglicherweise weiß der Geier wohin zu verteilen. Und das ist ja letzten Endes dann auch vielleicht die noch zusätzlich größere oder weitere Gefahrenlage. Also eine ganz vielschichtige letzten Endes. Von daher Grund genug, sich natürlich auch auf diese Szenarien so ein Stück weit einzustellen. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du uns dann auch so ein bisschen abgeholt, auch was den Begriff und die Einordnung generell betrifft. Und jetzt hast du es ja aber auch schon ganz befflich betont. Es geht ja in dem Zusammenhang tatsächlich darum, in einer gewissen Weise, so setzt sich ja der Begriff auch zusammen, ein Lösegeld zu fordern. Also zumindest mal für die vermeintliche, dann auch wirklich vollständige Rückgabe aller Datenträger und Daten, also aller Daten und vor allen Dingen der Kopien davon, ist ja hier nun aber offensichtlich nicht erfolgt. Also hier, das ist das Spannende im Übrigen auch in dem Fall ganz besonders nochmal heute, der ist ja noch nicht abgeschlossen. Also das haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, dass wir über einen noch laufenden, wo noch Ermittlungen laufende Fall sprechen. Aber hier, so viel ist zumindest mal bekannt, wurde ja kein Lösegeld bezahlt. Deine Wertung da in dem Bereich richtig gehandelt?
Ja, also generell ist das ja, glaube ich, ein ganz altes moralisches Dilemma. Verhandelt man mit Terroristen? Verhandelt man mit Erpressern? Ich glaube, auf einer Metaebene kann man sagen, richtig gehandelt, kein Lösegeld zu bezahlen, weil man natürlich mit jeder Lösegeldzahlung das System befeuert. Das Problem gilt jetzt auch für alle. Man könnte, oder in anderen Fällen, die jetzt vielleicht auch nichts mit Cyberkriminalität zu tun haben, kann man sagen, wir verhandeln nicht mit Erpressern und damit wird es dann für die Erpresser zunehmend unattraktiv zu erpressen. Hier haben wir ja genau das Problem, oder vielleicht machen wir es so, ich würde mal kurz den Fall erklären, ganz gerne, kurz, damit unsere Zuhörer auch das Gesamtbild haben. Wir sprechen hier von einem IT-Dienstleister. Der Name ist öffentlich einsehbar. Das ist die Firma Xplain, die sich wohl mit IT-Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung, Softwaremanagement beschäftigt in der Schweiz. Dieses Unternehmen hat da auch umfangreiche Dienstleistungen erbracht für Schweizer Bundesbehörden, unter anderem das Bundesamt für Polizei und auch den Eidgenössischen Zoll. Hier war jetzt tatsächlich dieses IT-Dienstleistungsunternehmen im Grunde genommen das schwächste Glied in der Kette. Denn dort wurden meiner Meinung nach massive Versäumnisse im Bereich der IT-Sicherheit und der Risikovorsorge, wurden deren Systeme kompromittiert mit einer Ransomware. Auf diesen Systemen befanden sich unter anderem Daten der Schweizer Behörden.
Also der Auftraggeberseite.
Ne? Genau. Sehr, sehr, sehr kritische Daten mit sehr, sehr sensiblen Informationsinhalten. Eben, wie schon angedeutet, aus dem Bereich der Schweizer Polizei, des Zolls. Also Einrichtungen, die mit sensiblen Daten hantieren. Und dieser Dienstleister hatte die Daten auf den Systemen. Die Systeme wurden von der Ransomware attackiert, wurden verschlüsselt, aber es wurde auch eine Kopie von diesen Daten angefertigt. Das ist einfach das Risiko, womit wir jetzt konfrontiert sind, dass wir auf der einen Seite vernünftigerweise natürlich das Lösegeld nicht bezahlen sollten und meiner Meinung nach nicht dürfen. Da kannst du ja vielleicht auch auf die juristischen Feinheiten eingehen. In dem Moment, wo ich das Lösegeld zahle, habe ich ja auch keinerlei Garantien. Also ich habe ja immer noch das Problem, meine Systeme sind dann vielleicht entschlüsselt, aber sie sind definitiv kompromittiert. Ob die Kopien meiner Daten gelöscht werden, das weiß ich auch alles nicht. Ja. Aber im vorliegenden Fall wurde das Lösegeld nicht gezahlt und als Vergeltungsmaßnahme im Grunde genommen oder vielleicht auch, um nochmal den Druck zu erhöhen, wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, wurden dann im Darknet große Teile der Daten, die eben nicht zu diesem Dienstleister gehören, sondern zu dem Auftraggeber, sprich zu diesen genannten Schweizer Behörden, wurden veröffentlicht. Ja. Und das ist, glaube ich, in dem Fall ja für unseren Podcast hier eine spannende Besonderheit. Das gab es auch in der Vergangenheit schon, klar. Mhm. Aber hier ist es jetzt nochmal ganz akut und auch wirklich in der Nähe. Ja, ich glaube, das ist hier wirklich die Besonderheit, dass dieser Fall nochmal ganz klar zeigt, was ist denn das zweite Risiko neben dem Verlust der Daten, ist natürlich auch die Veröffentlichung der Daten ein großes Risiko.
Und was hierbei jetzt auch nochmal wirklich die Besonderheit ist, die sowohl in Deutschland und der EU als auch dann zumindest mal ganz klar mit Blick auf das Schweizer Datenschutzgesetz, was ab dem 1.9. gelten wird, absolut identisch zu bewerten ist. Wir haben eine Situation der, wenn man so will, Auftragsverarbeitung oder mit Blick auf die Schweizer Terminologie eine Auftragsbearbeitung, was eben bedeutet, wir haben einen Verantwortlichen und einen Auftragsverarbeiter oder Auftragsbearbeiter, der die Daten des jeweils Verantwortlichen zu genau den Zwecken, um die es eben in dieser Auftragsver- oder Bearbeitung geht, verarbeitet oder bearbeitet. Also der Begriff der Verarbeitung ist der DSGVO und der Begriff der Bearbeitung ist mehr oder weniger identisch, ist der des DSG, des Schweizer Datenschutzgesetzes. Und die Besonderheit ist jetzt, dass wir uns jetzt ja eigentlich mit der mit dem Ende der Kette sozusagen beschäftigen, nämlich mit der Firma Xplain, die im Außenverhältnis teilweise ja aber vielleicht gar nicht nur oder vielleicht auch gar nicht individuell verantwortlich ist, sondern ja nur in Anführungszeichen der Auftragsverarbeiter oder Auftragsbearbeiter, der für, und das macht es nun wirklich brisant, für die einzelnen, hier in dem Fall Behörden als verantwortliche Stellen, agiert hat, deren Daten bearbeitet und verarbeitet hat. Wer jetzt was wirklich falsch gemacht hat und was genau passiert ist, das wollen wir uns nämlich auch gleich versuchen, zumindest mal soweit bekannt zu erschließen. Aber in jedem Fall haben wir ja zwei Konstellationen. Der eine, der Auftragsbearbeiter, Auftragsverarbeiter, Explain, der oder die einfach bestimmte Vorgaben möglicherweise nicht eingehalten hat, vielleicht aber auch gar keine Vorgaben richtig gekriegt hat, gar nicht richtig ausgewählt und kontrolliert wurde. Und deswegen ist sicherlich auch nicht nur der Fokus auf das zu setzen, was tatsächlich faktisch bei der Explain falsch gelaufen ist, sondern auch auf das, was bei der Auswahl und bei der vertraglichen Gestaltung und bei den ganzen Vorgaben des Verantwortlichen falsch gelaufen ist. Und das sind genau die Dinge, wie letztlich dann natürlich auch die Verantwortlichkeiten wieder ein Stück weit zurückgegeben werden und worüber wir uns heute auch unterhalten müssen, denn das bringt nun mal die Situation der Auftragsverarbeitung, Auftragsbearbeitung mit sich. Und was hier auch noch ganz besonders ist, dass wir es eben, also nochmal ganz besonders zu betonen, nochmal die Besonderheit ist, wir haben es hier mit einem öffentlichen Auftraggeber zu tun. Das heißt, ich weiß nicht, über welche Auftragsvolumina wir reden, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang hier wirklich und wie die Aufträge vergeben wurden, die dahinter stecken, aber wir sind in jedem Fall nun Fallkonstellationen, die im Rahmen auch einer, das gilt auch in der Schweiz, einer öffentlichen Vergabe von Aufträgen genauso zu berücksichtigen sind. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen ansetzen. Nämlich, wenn wir jetzt versuchen, den Fall aufzubereiten und uns mal die Frage stellen, okay, nochmal zusammengefasst, da ist bei einem Dienstleister etwas offensichtlich, was genau, versuchen wir uns gleich zu erschließen, schiefgelaufen, auf jeden Fall kein angemessenes Sicherheitsniveau, deswegen Ransomware-Attacke erfolgreich, deswegen Daten sozusagen verschlüsselt, Erpressung, Lösegeld nicht gezahlt, wie du sagtest, als Druckerhöhung, Vergeltungsmaßnahme, wie auch immer, kriminell logische Konsequenz, Daten im Darknet veröffentlicht. Daten, die sensibel sind, Polizeidaten, behördliche Daten. So, und jetzt wollen wir uns an der Stelle vielleicht erstmal vor Augen halten, was ist denn überhaupt passiert? Weiß man das? Was sind denn nun die Sicherheitsrisiken oder die echten Sicherheitslücken gewesen, deiner zumindest mal Einordnung nach oder was man so hört? Vielleicht versuchen wir es uns ein bisschen zu erschließen, die da tatsächlich zum Tragen gekommen sind. Was waren denn die maßgeblichen Fauxpas, die hier getätigt wurden? Weiß man das?
Ich glaube, man kann das jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen. Also nach der Recherche, die ich hier habe, ist es so, dass man generell sagen kann, dass mithilfe einer Schwachstelle auf den Servern des Dienstleisters dieser Einbruch in die Systeme gelang. Man kann da jetzt sagen, dass ein Server für das Tool Jira, das ist ein Issue-Tracker, der häufig in der Softwareentwicklung benutzt wird. Damit wird das Projektmanagement in der Softwareentwicklung gemacht. Und einer dieser Jira-Server, die durch diesen Dienstleister bereitgestellt wurden für die Behörde FEDPOL, also für die Bundespolizeibehörde der Schweiz, konnte auch nach Bekanntwerden dieses Problems noch erreicht werden. Und dort wurde über eine sehr unkluge Funktion die veraltete Version der Software angezeigt, also okay, mit so einer einfachen Versionsnummer, wie sie im Login-Bereich quasi dargestellt wird. Das war eine stark veraltete Version, 3 Jahre hinten dran, okay, für die es Exploits gab. Und da ist dann einfach die technische Verkettung, wenn dieser Issue-Tracker genutzt wird, um im Auftrag von Behörden eine Software zu entwickeln. Und die Behörden hier gesagt haben, wir haben vielleicht so eine Art Joint Venture, Public-Private Partnership, unsere Leute programmieren mit oder wir als Behörde wollen einfach einen exklusiven Issue-Tracker, wo unsere Projekte drin verwaltet werden, was ja auch nachvollziehbar wäre. Und das ist dann einfach unsicher. Und über diesen Issue-Tracker, da werden auch gegebenenfalls Zugangsdaten innerhalb von sogenannten Tickets ausgetauscht. Ja. Da wird Quellcode ausgetauscht, ja, und bei Jira ist es sogar tatsächlich möglich, dass man an Jira das Repository anbindet, auf dem Quellcode für Applikationen ist. Das da in dem Spannungsfeld fand das Ganze hier statt. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass hier Demodaten, die von den Behörden zur Verfügung gestellt wurden, gestohlen werden konnten, beispielsweise. Also es ist natürlich ganz üblich in der Softwareentwicklung, dass wenn eine Behörde sagt, wir haben hier ein Problem, Und dafür brauchen wir eine Lösung auf Softwarebasis. Das heißt, wir haben hier beispielsweise die und die Daten und die Daten müssen aggregiert werden, angereichert werden, bereinigt werden. Damit soll irgendwas gemacht werden. Dann muss natürlich so ein Datenstamm bereitgestellt werden, damit die Leute, die die Lösung entwickeln, eben Daten haben, mit denen sie testen können, um wirklich zu sehen, funktioniert das, was wir hier machen.
Ja.
Solche Daten sind wohl unter anderem abhanden gekommen. Und das sind Daten, die dort die Behörden bereitgestellt haben zum Testen für diese Softwareentwickler. Bis dahin ist das noch ein relativ normaler Business Case. Die großen Probleme ist, veraltete Plattform, wo man arbeitet, dementsprechend unsicher. Und so wie ich mitbekommen habe, hätten diese Demo-Daten natürlich auch schon längst wieder gelöscht sein sollen. Weil das ist natürlich für mich als IT-Unternehmen, als Auftragsprogrammierer, wie auch immer, wenn ich natürlich einfach notgedrungen mit derart heißen Daten hantiere, da muss ich da natürlich auch, und das ist ja dein Fachgebiet, den entsprechenden Verpflichtungen nachkommen, entsprechend mit den Daten umzugehen und sie so bald wie möglich auch wieder zu löschen.
Beziehungsweise, und jetzt sind wir wieder in der Sonderkonstellation, es ist eben auch maßgeblich sogar die Pflicht des Verantwortlichen, das entsprechend vorzugeben und auch entsprechend nachzuhalten und entsprechend letzten Endes auch zu überprüfen, zumindest sich versichern zu lassen, dass das so umgesetzt wurde. Also haben wir eigentlich das Thema Löschung, Löschkonzept, die Umsetzung von Löschvorgaben in der Auftragsbearbeitung und der Auftragsverarbeitung als ein Thema erkannt, als damit auch ein relativ, wie soll ich sagen, relativ einfach zu handelndes und ein zweites relativ einfach zu handelndes Thema, nämlich, das ist ja auch so ein Dauerbrenner, Patch-Management. Also letzten Endes haben wir es mit zwei zumindest mal relativ einfachen Fallkonstellationen, in Anführungszeichen Ursachen, Mitursachen möglicherweise, zumindest mal die wir jetzt irgendwo auch herausgefiltert haben, zu tun, die durch auch relativ einfache Maßnahmen hätten zumindest mal ordentlich minimiert werden können. Das kann man doch, denke ich, mal so als Zwischenfazit stehen lassen, oder?
In jedem Fall. Also da würde ich sagen, es ist natürlich immer einfach, auf andere zu zeigen, sage ich jetzt als ebenfalls ITler, ne? Aber das ist eine klassische, wir sagen gerne Facepalm-Situation, also wenn man sich mit der Hand ins Gesicht schlagen will, weil das Dritte, was hier vielleicht noch ein bisschen aus einer IT-technischen Sicht hinzukommt, aber ja auch in Richtung DSGVO, bin ich ja auch öfters mal konfrontiert als jemand, der für den Betrieb von IT-Systemen verantwortlich ist, die Dokumentation. Ja. Sowas verselbstständigt sich natürlich auch schnell mal. Das heißt, im ersten Moment, wenn ich jetzt mit einem Software-Developer darüber spreche, wie relevant sind denn die Sachen im Issue-Tracker? Dann wird er vielleicht im ersten Moment sagen, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie die Software für die neue Masterkette entwickelt wird, ja gut, wäre nicht schön, wenn der Issue-Tracker jetzt geknackt wird. Aber wenn man dann natürlich einfach aus dem operativen Geschäft sieht, wie sich so ein System wie so ein Issue-Tracker dann doch mit Informationen anreichert, dort im Projekt dann die Kommunikation drüber fährt, das ist ja so im IT-Projekt sagt man gerne, everything is a ticket. Also das heißt, man möchte so eine single source of truth, das ist dieser Issue-Tracker, und die komplette Projektkommunikation, sowohl technisch wie auch organisatorisch, läuft in diesen Tickets, in diesen Issues. Ja. Das heißt, neue Features etc. Und dann reichert sich das natürlich sehr schnell an mit Code-Snippets, mit Zugangsdaten, mit Kopien von Quellcodes, mit Kopien von Datenbanken und so weiter und so fort. Das ist halt auch was, wo, das ist jetzt eine rein technische Perspektive von mir, wo man natürlich schnell den Überblick verliert, wie relevant ist das eigentlich, was wir hier drauf haben. Ja. Weil es ist vielleicht mal schnell gesagt, ach, der Issue-Tracker, wo wir das System für den Kunden XY entwickeln, aber dann vielleicht mit der Brille des Risiko-Assessments das ist ein Issue-Tracker, der hängt am öffentlichen Internet, ist ungepatcht, unterliegen Demo-Daten drauf, und diese Demo-Daten sind aber Echtdaten von den Bundesbehörden.
Ja, und da wird es dann natürlich schon auch insoweit ein bisschen heikler, dass man sich natürlich auch jetzt als wieder den Ball zurückgespielt, als Verantwortlicher mit einer solchen sensiblen Datenkategorie oder sensiblen Datenkategorien generell an die eigene Nase fassen muss und sich ein Stück weit auch bei der Wahl, bei der Auswahl, bei der Beschaffung von solchen IT-Dienstleistungen und letzten Endes auch bei der vertraglichen, wie auch immer gearteten Steuerung von solchen IT-Dienstleistern strengere Maßstäbe selbst auferlegen muss. Also, dass man vielleicht auch sagt, okay, ne, das, was letzten Endes jetzt in der Auftragssituation ver- oder bearbeitet wird, das ist einfach nicht so lapidar. Das sind relativ sensible Datenkategorien, und generell ist es nun mal eine Situation einer Auftragsverarbeitung, sodass ich technisch und organisatorisch auch ein Stück weit natürlich auf der sicheren Seite sein muss. Und wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Indem ich mir eben einen Dienstleister suche, dem klare Vorgaben mache, sich entsprechend zu verhalten. Vielleicht auch nach gängigen Standards schaue, ne? Zum Beispiel das Thema 27001 spielt natürlich immer eine Rolle. Das mag noch x andere Möglichkeiten geben. Aber nur so vom Grundsatz her. Ich denke, ich sollte mir schon auch ganz maßgeblich jetzt vor allen Dingen mit Blick auf die sich wandelnde Gesetzeslage, und dann gilt es ja analog zu dem, was in der EU schon lange gilt, die Verpflichtungen selbst mir vor Augen halten, die mich eben als Verantwortlicher trifft. Das sind meine Daten. Und wenn jemand anders damit umgeht, letzten Endes der Auftragsbearbeiter in dem Fall, dann ist es auch logische Konsequenz, dass ich dafür irgendwo am Ende der Kette auch haftbar bin. Und unter anderem deswegen führt ja auch der EDIB, also der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, also hier quasi die Schweizer Datenschutzaufsicht, nicht nur eine Untersuchung gegen Explain, sondern auch gegen verschiedene Bundesämter, die nämlich Explain beauftragt haben, nämlich genau aufgrund dieser Verkettung, die nun zurückprallt. Denn der eine ist ja nur der Auftragsbearbeiter und hätte ja eigentlich nur im Rahmen des Pflichtenkreises der jeweiligen Verantwortlichen, in dem Fall der Bundesämter, so tätig werden dürfen, wie es die eben vorgeben. Und wenn ich das nicht steuere, nicht vorgebe, vielleicht auch ganz wichtiger Gesichtspunkt, ganz, ganz großer Tätigkeitsbereich bei uns in der Kanzlei, in der Vergabe sauber berücksichtige, bei den Ausschreibungen, bei den Wertungskriterien, ne, das Thema IT-Sicherheit, Datenschutzvorgaben generell, über die Auftragsver- und Bearbeitungssituation, aber vielleicht auch speziell über bestimmte Standards, die ich als ja bestimmte Wertungs- oder K.O.-Kriterien mit einfließen lasse, dann ist das natürlich ein Risiko für mich. So, und deswegen müssen wir, glaube ich, hier tatsächlich den Fall, und deswegen haben wir uns ja auch rausgepickt, in Gesamtheit betrachten. Ja, es geht um irgendwelche Datensicherheitsverletzungen am Ende des Tages offenbart bei einem Dienstleister, der aber in der Kette nur ein Auftragsverarbeiter oder Auftragsbearbeiter ist. Und die Haftung alleine trägt er natürlich im Außenverhältnis nicht. Und das ist natürlich jetzt die Situation, wo man sich auch wieder selbst als Behörde, zumal aber auch als privater Auftraggeber die Frage stellen muss, mit wem arbeitet man zusammen? Wie, Stichwort TOM, technisch-organisatorische Maßnahmen, habe ich das definiert und geprüft, vertraglich abgesichert, dass ich eben letzten Endes auch aus dem Organisationsverschulden rauskomme, was mir ansonsten treffen würde. Das ist vielleicht nochmal so der ganze juristische, organisatorische Kontext, der da irgendwo auch dahinter steckt.
Um das vielleicht aus der Sicht eines IT-Dienstleisters nochmal zu erweitern, ergibt das aber ja auch wieder eine Chance. Du hast uns jetzt gerade sehr klar erklärt, dass hier definitiv nicht die Verantwortung allein bei dem Dienstleister liegt. Es liegt vielleicht sozusagen die konkrete technische Verantwortung bei dem Dienstleister, wenn man das technisch diskutiert, aber wie du gerade erklärt hast, auch letzten Endes bei den Auftraggebern. Und das bringt mich eigentlich zu dem Impuls für die Zuhörer, die aus dem Bereich der IT-Dienstleistung oder Software-Dienstleistung sind, dass ja auch hier ein USP in Zukunft sein kann, upfront möglichst transparent
absolut
zu sein, möglichst gut organisiert zu sein und dem Auftraggeber es möglichst einfach zu machen, mit einem guten Gefühl eine Beauftragung auszusprechen, indem ich eben upfront einfach transparent mit meinen Prozessen, mit meinen Maßnahmen, mit meinen Systemen umgehe, indem ich mir vielleicht auch ja gewisse Selbstverpflichtungen meinem Team und mir auferlege, die vielleicht sogar über gewisse gesetzliche Definitionen ein Stück weit hinausgehen. Ich denke, jeder IT-Dienstleister, wenn er tief in sich geht, weiß, dass da viel, viel Potenzial besteht, viel gut zu machen, ohne dass man sich besonders verrenkt. Ich bin mir sicher, dass das in Zukunft auch ein USP sein kann für IT-Dienstleister, IT-Unternehmen, Softwareunternehmen, zu sagen, wir gehen da ab von transparent rein. Ich fand es da sehr, ja, so im positiven Sinne wirklich inspirierend. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir haben gerade ein Projekt, wo wir im Bereich IT-Strategien öffentlichen Auftraggeber in Deutschland begleiten. Da ging es um die Migration einer Buchhaltungssoftware in die Cloud, allerdings in die Cloud von dem Softwarehersteller, weil der Softwarehersteller gesagt hat, er macht das, was momentan viele Softwarehersteller machen. Er geht weg von dem On-Prem-Geschäft. Er möchte seine Software as a Service bereitstellen. Soweit auch okay. Ich fand es extrem positiv, wie transparent dieser Softwarehersteller seinen Kunden gemacht hat, Wie funktioniert das? Wo ist unser Rechenzentrum? Wie werden die Daten gelagert? Was tun wir für die Datensicherheit? Warum ist das sinnvoll, dass wir das zentral verwalten? Was verliert ihr an, im Grunde genommen, Kopfschmerzen durch Patch-Management etc.? Also das heißt, die haben dem Kunden quasi gesagt, ja, lieber Kunde, ab 2024 gibt es keine On-Prem-Lösung mehr. Aber hier, wir machen dir ganz transparent, was das bedeutet. Und das fand ich persönlich echt inspirierend, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil ich es cool fand, wie proaktiv man damit umgegangen ist. Und der Kunde im Übrigen auch.
Absolut, Yannick. Und vor allen Dingen gibst du jetzt, und das finde ich das Spannende und das auch wirklich Passende daran, mit vollkommen unjuristischen, IT-technisch, in Anführungszeichen logischen Zusammenhängen wieder, was juristisch die Auftragsverarbeitung oder die Auftragsbearbeitung ja will. Also ich kann eigentlich als Dienstleister, als Auftragsverarbeiter, als Auftragsbearbeiter gar nicht anders als, wie du sagst, upfront zu agieren, weil jeder Verantwortliche muss doch prüfen, mit wem er zusammenarbeitet. Und wenn ich diese Prüfung erleichtere, Transparenz da reinbringe, die Vertragsschlüsse soweit auch beschleunige, dadurch, dass ich eben alles proaktiv zusammenstelle, meine Sicherheitsmaßnahmen, meine Beschreibung von technisch-organisatorischen Maßnahmen parat habe, vielleicht das auch gekoppelt an bestimmte Standards, die ich auch als Dienstleister anbiete im Rahmen der vertraglichen Abbildung der Auftragsverarbeitungs- oder Auftragsbearbeitungssituation, dann bin ich doch einen Schritt voraus. Und dann habe ich doch letzten Endes auch juristisch eigentlich den Rahmen dafür gegeben, was wirtschaftlich und auch von der arbeitsteiligen Logik, die da irgendwo dahinter steckt, so sein muss. Es darf eben, das ist die Vorgabe, in der DSGVO und ab dem 1.9. auch genauso in der Schweiz nur mit Auftragsverarbeitern, Auftragsbearbeitern zusammengearbeitet werden, die geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen bringen. Also bringen für das, was in der jeweiligen Auftragssituation eben an Datenkategorien Verarbeitung findet. Je sensibler die sind, umso mehr an Maßnahmen muss ich also auch getroffen haben. Und das muss geprüft werden vor Auftragserteilung und dann muss das vertraglich festgelegt werden. Und was ich habe an Dienstleister, was ich transparent mache als Dienstleister, das erleichtert mir doch natürlich das Leben und sichert insoweit auch eigentlich meine wirtschaftliche Existenz. Und es kommt noch ein weiterer Punkt jetzt zum Tragen und an der Stelle wird es ja auch noch mal ein bisschen juristisch komplexer. Ich habe jetzt dann, also zurück zum Fall, letzten Endes, werten wir es mal kurz juristisch, eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten oder eine Verletzung der Datensicherheit, egal in welcher Konstellation, in EU oder Schweiz, die in jedem Fall zumindest, das ist schon lange in der EU über die DSGVO abgebildet, eine Meldepflicht auslöst. Eine Meldepflicht gegenüber den Datenschutzaufsichtsbehörden, Informationspflichten möglicherweise in Bezug auf die einzelnen Betroffenen. Und genau so, letzten Endes zumindest, was die Meldepflicht im weiteren Sinne betrifft, ist nun auch die Konstellation dann ab dem 1.9. in der Schweiz. Das heißt, auch da gibt es nun Meldepflichten, die mich treffen. Als Achtung, als Verantwortlicher. Ich muss ja dann letzten Endes die Kette im Blick behalten. Der Auftragsbearbeiter muss es an den Verantwortlichen melden, dass was passiert ist. Und der Verantwortliche muss es an die Aufsichtsbehörde melden, dass was mit den Daten, die meiner Verantwortlichkeit unterliegen, passiert ist. Nicht zwar in Deutschland, also in der EU, gilt eine strenge Frist von 72 Stunden, Artikel 33 DSGVO, das ist vielen sicherlich bekannt, über die Schweizer Vorgabe, dann ab dem 1.9. haben wir diese enge zeitliche Struktur und Vorgabe nicht, aber wir haben da natürlich auch den Begriff rasch verwendet der Schweizer Gesetzgeber. Das bedeutet im Prinzip auch ohne schuldhaftes Zögern. Wir haben halt keine fixe Zeitspanne von 72 Stunden maximal. Wir haben aber auch eine Pflicht, entsprechend Maßnahmen also getroffen zu haben, auch organisatorisch Meldewege zu definieren, um an der Stelle eben auch letzten Endes diese nun auch in der Schweiz geltende Meldepflicht dann ja umzusetzen. Also von daher bin ich auch der Meinung, dass diese ganzen Meldepflichten letzten Endes natürlich auch dazu beitragen, dass das Ganze in der Öffentlichkeit viel mehr ankommt. Und deswegen, glaube ich, wird auch in Zukunft in der Schweiz noch mehr von solchen Dingen zu hören sein, weil es vielleicht nicht immer nur so absolut exponierte Fallkonstellationen wie der jetzt hier oder wie diese hier sind, sondern eben auch einfach über die entsprechenden Meldepflichten vielleicht auch kleinere, in Anführungszeichen gar nicht so brisante, aber eben meldepflichtige Verstöße hochkommen. Da bin ich gespannt, wie die Dinge sich entwickeln. Und generell, glaube ich, wird das natürlich auch in der Schweiz die Wahrnehmung erheblich steigern für das Thema Datenschutz, vor allen Dingen aber auch Datensicherheit in der Gesamtkonstellation Auftragsbearbeitung und Einsatz von Dienstleistern. Was an der Stelle vielleicht dann abschließend ein Stück weit festzuhalten ist, dass die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern tatsächlich immer so ein Knackpunkt ist und an der Stelle vielleicht auch der Hauptfokus und das Haupt-To-Do für den jeweiligen Verantwortlichen liegt, die technisch-organisatorischen Maßnahmen wirklich sauber zu prüfen, sauber bei der Auswahlentscheidung mit einfließen zu lassen, sauber vorzugeben, welche im Einzelfall eben adäquat sind, hängt von den Daten, Datenkategorien ab, um die es letzten Endes geht, aber einfach nichts tun und ein Stück weit die Dinge so sich selbst überlassen, das wird sicherlich eine Konstellation sein, die sehr haftungsträchtig für die Zukunft sein wird. Von daher bin ich da wirklich ganz gespannt, wie das auch grundsätzlich weitergehen wird mit dieser konkreten Fallkonstellation. Denn da nochmal die Frage an dich, Yannick, da weiß ich, Stand jetzt, ehrlich gesagt, aus dem Kopf nicht weiter. Ich weiß nur, dass es tatsächlich erhebliche Ermittlungen gibt, die auch ausgeweitet werden auf diverse behördliche Strukturen. Aber hast du den aktuellen Stand der Dinge genauer vor Augen?
Tatsächlich, das ganze Thema befindet sich noch in Ermittlungen und nach meinem Kenntnisstand ist das aktuell das Risiko, dass es wohl noch ein großes Delta zwischen den vermeintlich abhanden gekommenen Daten. Mhm. Also sowas wird ja beispielsweise festgestellt über, wenn man jetzt eine Firewall beispielsweise in seinem Netzwerk einsetzt, die gleichzeitig auch als Router-Gateway fungiert, kann man ja ganz gut abstrahieren, wie viele Daten sind weggekommen, indem man da Logs hochrechnet, was wurde in dem Zeitraum hochgeladen, was vielleicht über den normalen Nutzungsmengen hinausgeht. Ne? Und da gibt es wohl noch ein Delta zwischen dem, was veröffentlicht wurde und was weggekommen ist, und zwar ein relativ großes Delta. Ich glaube, da besteht jetzt ganz akut natürlich die Gefahr, dass noch mehr Daten veröffentlicht werden, wenn man nicht in irgendeiner Form den Tätern abhaften wird oder zumindest den Ermittlungsverhandlungsdruck so hoch dreht, dass die Täter keine Freude mehr daran haben. Jetzt in der Form, muss man ja sagen, faktisch nachzutreten. Also jetzt ist das Spotlight auf dem Fall so stark, dass da mit Sicherheit keine Lösegeldzahlung mehr realistisch ist, auch aus Täterperspektive. Deswegen ab einem gewissen Punkt ist natürlich dieses Veröffentlichen von Daten, teilweise im Darknet habe ich auch selbst schon oft genug gelesen, Verhöhnung der Opfer, also der Opferorganisation, ne? Ganz klar. Und das ist halt nachtreten. Ne? Und ich denke, jetzt ist hier aus Sicht der Schweizer Behörden die höchste Priorität, das zu vermeiden, dass da noch mehr veröffentlicht wird, weil Potenzial zu mehr Veröffentlichung besteht wohl offensichtlich durchaus.
Dann würde ich sagen, schreit das ja wahrscheinlich nach einem Teil 2, je nachdem, wie die Ermittlungen weitergehen und wir im Blick behalten. Und ich denke, an der Stelle haben wir zumindest mal es geschafft, relativ punktgenau mit Blick auf 1.9., nämlich nochmal den Zeitpunkt des Inkrafttreten des revidierten Schweizer Datenschutzgesetzes, vor allen Dingen auch mit Blick auf die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal vor Augen zu halten, wo die Relevanz des Ganzen liegt, die Auftragsbearbeitungssituation sauber zu definieren, die technisch-organisatorischen Maßnahmen auch der Dienstleister sauber zu prüfen und vertraglich abzubilden und letzten Endes das Gesamtgebilde also ein Stück weit im Blick zu behalten. Wir werden schauen, wie die Dinge sich weiterentwickeln in diesem konkreten Fall. Also zumindest ist es uns gelungen, heute die Relevanz ein Stück weit der Gesamtkonstellation zu verdeutlichen, glaube ich. Und nochmal so ein kleines bisschen zumindest die Vorgeschichte zu erläutern, wie es denn weitergeht und wie das am Ende möglicherweise gelöst wird. Wie gesagt, für uns auch eine Premiere im Rahmen nämlich eines laufenden Falles. Das werden wir zumindest mal in einer der nächsten Folgen im Blick behalten. Was meinst du, Yannick? Das wollen wir so machen, oder?
Sehr gerne. Sehr gerne.
Dann sage ich mal an der Stelle für heute und fürs Erste vielen Dank für deine wie immer sehr hilfreichen und sehr erhellenden Erläuterungen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Jan. Vielen Dank.